Wir wollen heute Morgen noch einmal das Johannesevangelium aufschlagen und wir wollen uns einen Text beginnen anzusehen. Wahrscheinlich werden wir nicht fertig werden heute Morgen. Aus dem 13. Kapitel. Wir lesen ab Vers 1 und ich werde mal bis zu dem 5. Vers lesen. Ich glaube, viel weiter kommen wir eh nicht. Johannes 13 von Vers 1 an bis Vers 5. Johannes 13 bis Johannes 17 gehören zusammen. Sie alle miteinander, diese Kapitel und Inhalte, sie sind an einem Abend, an dem letzten Abend, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern zusammen war und das Passa gefeiert hat, geredet wurde, all diese Dinge, die der Herr Jesus dort auch gesagt hat. Es ist wie ein Vermächtnis, könnte man sagen, eine letzte große Ansprache an seine Jünger. Eine Ansprache, die durch Handlungen, wie eben auch diese Fußwaschung, die am Anfang hier im 13. Kapitel erwähnt wird, besteht. Andere Handlungen sind noch da. Er, der Herr Jesus im 17. Kapitel, tritt als hoher Priester vor den Vater und bittet ihn im Gebet um einige Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen. Wir wollen jetzt die ersten 5 Verse miteinander durchlesen und wollen einfach so drüber schreiben, wie es im Hebräerbrief auch steht, im 12. Kapitel. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Also wir lesen ab Vers 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du bereit warst, diesen letzten Abend mit deinen Jüngern so weit für uns zu öffnen, dass wir heute so viel darüber lesen können. War es nicht eine ganz besondere Zeit für dich? War es nicht für die Jünger eine ganz besonders schwere Zeit? Ist nicht so viel geschehen, was man vielleicht in dieser Welt lieber zudecken würde, aber du hast es aufgedeckt, Herr, und zeigst dich uns als einen vollkommenen Erlöser und Heiland. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass diese Schilderungen dieses Abends nachzulesen sind. Und dass wir dort dich kennenlernen in einer Art und Weise, die ganz besonders wunderbar und schön ist und wo wir so viel von dir lernen können, auf dich schauen können. Hilf uns heute Morgen, auf dich zu sehen und auf dich zu hören. Herr, leite uns an durch deinen Geist in deine Wahrheit. Bewege unsere Herzen und halte unsere Herzen fest, dass wir aufmerksam sein können. Hilf du aber auch mir beim Reden, dass ich reden kann, wie es sich gebührt, durch deinen Heiligen Geist geleitet und in deiner Kraft und in deiner Liebe. Dies wollen wir erbitten, unser himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes. Amen. Wir schauen auf den Herrn Jesus. Ich möchte es wirklich so einfach überschreiben, diese Predigt. Wir schauen auf Jesus. Ich glaube ganz fest daran, dass nichts uns so gut tun kann, nichts uns so helfen kann für unser eigenes Leben, als wegzuschauen von uns. Wegzuschauen von uns und hinzuschauen zu ihm. Und das wollen wir heute Morgen tun. Hier in unserem Text steht so viel über den Herrn Jesus, dass wir einfach mal Stück für Stück vorangehen wollen. Die Zeit wird uns genau beschrieben. Vor dem Passafest aber, Donnerstag abends war es, als sie miteinander zusammensaßen, der Herr Jesus und seine Jünger, und diese Zeit vor ihnen lag, wo sie Gemeinschaft hatte und wo dann auch der Herr Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Hier wird uns einiges über ihn gesagt. Es heißt am Anfang, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Ich will es ganz einfach machen heute Morgen, nicht zu kompliziert, damit jeder das verstehen kann und mitnehmen kann. Mein erster Punkt ist von daher, er weiß. Er weiß. Ich stelle mir das so vor, wie die Jünger in diese Zeit gegangen sind, als sie eingezogen sind nach Jerusalem. War alles noch ganz großartig, schön. Die Menschen haben ihm zugejubelt. Aber jeder Tag, der darauf folgte, angefangen von diesem, wie wir heute sagen, Palmsonntag, wurde schwieriger. Wir haben das im Matthäusevangelium ja durchgenommen, die ganze Lehrstunde im Tempel, wo der Herr Jesus große Ansprache und Predigt gehalten hat und immer mehr auch den Anwesenden versucht hat zu erklären, worauf es ankommt. Aber auch immer mehr mit den Pharisäern und Schriftgelehrten geschumpfen hat, diese Wehe, die er ausgerufen hat über sie. Die Atmosphäre wurde immer feindseliger. Die Schriftgelehrte wurde immer zorniger, die hohen Priester, die Ältesten. Es spitzte sich immer mehr zu. Und sie wollte ihn jetzt packen und töten. Und die Jünger, sie merkte, dass die ganze Szenerie sich veränderte. War es vorher schon schwer gewesen, mit dem Herrn Jesus unterwegs zu sein, weil er schon oft auch angegriffen wurde, so waren jetzt diese Angriffe immer heftiger. Und die Finsternis brach immer mehr und mehr herein. Und die Jünger litten darunter. Sie hatte keine Kraft mehr. An diesem Abend, an diesem Donnerstagabend, spät in der Nacht schon, spät am Abend, als sie im Garten Gethsemane aufgefordert wurde, mit dem Herrn Jesus zu beten, sind sie eingeschlafen. Aus Erschöpfung heißt es in einem Text von der Evangelie. Die Jünger waren mehr strapaziert und angefochten als all die Monate und Jahre zuvor. Und sie verloren vollkommen den Überblick. Der Hirte wird geschlagen und die Schafe zerstreuen sich. Das geschah dann. In dieser Nacht, als der Herr Jesus gefangen genommen wurde, zerstreute sie sich, sie floh. Es war alles im Auflöse begriffen. Sie waren entsetzt, sie waren so entsetzt, dass sie gar nicht mehr anders sich zu helfen wusste, als zu fliehen. Niemand mehr hatte einen Plan. Niemand mehr hatte den Überblick. Aber einer hat ihn nie aufgegeben, den Überblick, abgegeben, verloren. Einer hatte stets gewusst, was kommen würde, was auf ihn und auf die Jünger zukommen würde. Wir müssen den Herrn Jesus in dieser Nacht betrachten. Und wir müssen ihn ansehen als den, der alles überblickte. Die ganzen Tage, die kamen, jeden einzelnen Augenblick. Als der Sohn Gottes, wie er besonders im Johannesevangelium beschrieben ist, ist er den Jüngern hinterhergegangen, als sie geflohen sind. Er hat sie nicht alleine gelassen. Und er hat sie in ihre Ängste nicht alleine gelassen. Und er hat sie in ihrer Verzweiflung nicht alleine gelassen. Und er hat sie in ihrem Verrat nicht alleine gelassen, den Petrus. Verleugnung, so muss ich es sagen. Na? Er hat ihn nicht alleine gelassen. Er weiß genau Bescheid über die Herzen seiner Jünger, über die Herzen all derer, die ihn verfolgen. Er weiß genau Bescheid, dass jetzt dieser Augenblick kommt. Ich weiß nicht, wie du auf den Herrn Jesus schaust. Aber eines weiß ich, dass seine Allwissenheit etwas überaus Herrliches, Beruhigendes, Schönes ist. Oh, der Mensch, wenn er den Herrn Jesus nicht kennt, muss selber alles wissen. Und es beunruhigt ihn ungemein, wenn er selber nicht alles weiß. Es macht ihm Angst. Ich weiß ja gar nicht, so sagt er dann oft. Ich weiß ja gar nicht. Aber als Kind Gottes ist das nicht so ein großes Problem. Es ist immer noch schwierig. Ich gebe es zu, es ist immer noch schwierig, dieses vor sich, das zu haben. Ich weiß es nicht. Was wird kommen? Wie wird es mir ergehen? Ich weiß es nicht. Es ist immer noch schwierig. Aber jetzt habe ich jemand mit dem Herrn Jesus gefunden, der es weiß. Jesus wusste. Der es weiß für mich. Und der mein Leben ergriffen hat. Und all sein Wissen nun für mich einsetzt und gebraucht. All sein Wissen für mich einsetzt und gebraucht. Manchmal kommt es uns so theologisch vor, Jesus oder der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind allwissend. Aber das ist keine theologische Sache, das ist eine ganz praktische Sache. Es ist eine Sache, wo wir danken sollten dafür. Herr Jesus, du weißt alles. Du weißt um mich, du weißt um alle um mich herum. Du kennst jedes einzelne Sandkorn am Strand all der Strände dieser Welt. Jeden einzelnen Wassertropfer hast du abgemessen. Alles weißt du. Jeden einzelnen Planet, jeden einzelnen Stern hast du an den Himmel gesetzt. Alles weißt du. Merkt ihr, wie wir selber, wenn wir so auf den Herrn Jesus schauen, ruhig werden können? Jetzt kann ich ruhig werden. Jetzt kann ich wirklich damit zufrieden sein. Er weiß es, auch wenn ich es nicht weiß, auch wenn ich nicht von meiner Seite aus sagen kann, ich weiß es und kann es überschauen und übersehen und kann alles auch dann auch richtig organisieren. Nein, das können wir halt nicht. Dazu sind wir nicht in der Lage. Aber er weiß. Er weiß. Das soll mir und dir ausreichen. Und kann ich dann nicht immer wieder neu für mich zu ihm kommen und sage, Herr, da gibt es Angelegenheiten, die verstehe ich nicht. Kannst du sie mir nicht erklären? Wir gehen immer gern zu denen, die wissen, ich habe oben ein Lexikon Brockhaus stehen. Ja, das schlägt mal auf, wenn man jetzt ein Fremdwort hört, wo man nicht kennt. Irgendwas Geschichtliches, wo man sich informieren möchte. Ganz klar, wir schlagen unser Lexikon auf. Oder heute geht man ja im Internet dann zu Wikipedia. Weiß man auch, ist so eine Adresse, ne? Also so, dann geht man da mal hin, gibt das Wort ein, lässt sich's erklären. Oh, wie klein ist das Wissen von Wikipedia und von Brockhaus gegenüber dem Herrn Jesus Christus und seinem Wissen. Und nicht nur, dass es klein ist, sondern es ist auch all dieses Wissen nicht wahrhaftig. Da sind Fehler drin. Aber da ist einer, der alles weiß, der auch hier wusste, was auf ihn zukommen würde. Seine Jünger sind unruhig, er bleibt ruhig. Er ist angefochten auch, er ist ängstlich auch, im Garten Gethsemane. Aber der Friede, in dem er ruht, ist unerschütterlich. Sein Wissen, was er hat, ist eines, was ihn alles übersehen lässt. Und so kann er hier der Steuermann sein auf diesem Schiff, wo mitten in der Welle, mitten in diesem Sturm auch nun seinen Weg versucht zu finden. Die Jünger haben alle Orientierung verloren. Aber er wusste. Jetzt steht hier etwas, was wir uns anschauen müssen und uns Gedanken darüber machen müssen, nämlich eine Formulierung. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Aufmerksamen Bibellesern, denen entgeht es nicht, dass gerade diese Zeit einmal ganz anders anscheinend bezeichnet wird. Im Lukas-Evangelium Kapitel 22, Vers 53 heißt es, das sagt der Herr Jesus selbst, bei seiner Gefangennahme, als ich täglich bei euch im Tempel war, das ist also nur wenige Stunden danach, wo unser Text jetzt spricht, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und der Herr Jesus sagt hier, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Ja, Wenn jetzt jemand liest und kritisch ist, so gibt es übrigens sehr viele, dann sagt er, ja, die Bibel stimmt ja gar nicht. Hier steht es auf einmal so und dann steht es wieder ganz anders. Und nicht nur das, sondern manchmal ist es leider auch so, dass jemand diesen Vers in Lukas 22 liest und dabei stehen bleibt und sagt, ja, wir sind in dieser allerletzten Zeit, schreckliche, finstere Zeit. Der Antichrist wird kommen, wird sein Reich aufrichten. Es ist nun seine Stunde, die Macht der Finsternis. Manchmal müssen wir ja gar nicht so hochtheologisch das anschauen, sondern dann denken wir das nur für uns im Alltag und sagen, heute läuft wieder einmal alles schief. Heute ist es so, als könnte ich keinen einzigen geraden Schritt machen. Bin mit dem linken Fuß aufgestanden, lauter so komische Aussprüche, die wir dann auch tätigen können. Und dann haben wir auch so diesen Eindruck, es ist so, als wäre heute nur Finsternis um uns herum. Als wäre es ein Tag, wo der Satan Feste feiert und nun ganz arg auch tätig ist, mitten in unserem Leben oder um uns herum. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und das Problem besteht dann darin, dass wir nicht in diesem Augenblick auf den Herrn Jesus schauen und von seiner Seite hören, Moment einmal, auch wenn hier die Finsternis der Satan tätig ist, nämlich eben dem Judas Iskariot es ins Herz zu geben, mich zu verraten und mich ans Kreuz zu bringen. So steht doch oben drüber, über allem, es ist meine Stunde. Denn hier dient der Satan letztendlich Gottes Zwecke und seine Ziele. Und die Macht der Finsternis muss nur ausführen und ausüben, was Gott im Voraus vor Grundlegung der Welt ersehen hat und geplant hat. Jetzt frage ich mich, kommen wir so weit? Ich frage mich wirklich, das für mich und für uns, dringen wir hindurch, schauen wir dann auf den Herrn Jesus noch? Wenn um uns herum der Eindruck vorhanden ist, das ist die Stunde Satans, die Macht der Finsternis. Sie ist so stark in diesem Augenblick. Sie durchdringt mich, sie ficht mich an, sie greift mich an. Ich habe jetzt keine Freude, ich habe keine Frieden mehr, ich habe keine Zuversicht mehr, ich bin ärgerlich, ich bin zornig, ich bin ungeduldig, ich kann es nicht mehr aushalten, ich kann es nicht mehr ertragen. Und es wird alles noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es wird gar nicht besser. Das sind unsere Erlebnisse, sind auch unsere Erfahrungen. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen und möchte uns darauf hinweisen, dass es seine Stunde bleibt, nicht nur in diesem Augenblick, als er hier an diesem Abend, wo er mit seinen Jüngern zusammengesessen ist, dies gesagt hat. Es wusste, dass es seine Stunde ist, dass seine Stunde gekommen war, sondern das steht über der ganzen Heilsgeschichte dieser Welt. Es ist seine Stunde. Es ist seine Stunde. Angefangen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen von der Bibel her aufrolle, da vom 1. Mosebuch, Kapitel 3, Vers 15, wo wir die erste Erwähnung haben von ihm als dem, der der Schlange den Kopf zertritt. Bis hin in alle Ewigkeit. Bis hin in alle Ewigkeit. Aber schon im Paradies, als er mit Adam und Eva wandelte, war es seine Stunde. Es war nie etwas anderes als seine Stunde. Nie. Nie. Nun, das mag vielleicht zu allgemein sein für die Auslegung. Aber ich nehme mir heute Morgen mal diese Freiheit. Hier bezieht es sich auf die Stunde seines Leidens, seiner Hingabe. Das ist ganz klar. Aber diese Bezeichnung, seine Stunde, die gebührt der ganzen Weltgeschichte von dem ersten Moment bis in alle Ewigkeit. Sie dient nur einem einzigen Zweck, diese Welt und ihre Geschichte Gott zu verherrlichen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Seine Stunde. Könnt ihr das für euch noch drüber schreiben, wenn ihr so fest gezurrt und gefangen euch fühlt, wie in einer Zwangsjacke, wo ihr nicht mehr atmen könnt und euch nicht mehr bewegen könnt, wenn ihr zusammengedrückt und zusammengepresst werdet von allerlei Prüfungen und Drangsale, dass ihr dann immer noch sagt, es ist auch jetzt in diesem Augenblick seine Stunde. Ich will euch zwei Verse lesen. Es reicht eigentlich einer aus dem Johannes 12, Vers 23, wo der Herr Jesus kurz vorher Folgendes gesagt hat, auch im Hinblick auf seine Stunde. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde, seine Stunde ist hier gemeint, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Nachher im hohepriesterlichen Gebet wird er genauso auch reden. Es ist die Stunde seines Leidens und zugleich seiner Verherrlichung. Das hat mich schon immer bewegt, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass ich gedacht habe, menschlich nur das gedacht habe und gesagt habe, wie kann das zugleich gehen, Leiden und Verherrlichung. Das sind unsere menschliche, irdische Gedanken. Wir sagen, wenn ich leide, dann leide ich, dann ist da gar nichts herrlich. Finde ich gar nichts Schönes dabei, über dem Spieß gebraten zu werden, beim Feuer. Das ist für mich nicht herrlich, das ist für mich einfach nur schmerzhaft. Und jetzt aber den Herrn Jesus hier vor mir zu haben und ihn auch zu sehen, wie er sein Leiden anschaut. Das ist für mich ein Segen. Er blickt auf sein Sterben, sein bewusstes Sterben, seine bewusste Hingabe seines Lebens und seines Blutes für uns. Er blickt auf diese drei Stunden, wo er für uns dort am Kreuz in Mitte von dieser Finsternis zur Sünde gemacht wurde. Das Schrecklichste allem, also gegenüber, was er vorher auch erfahren wird. Und das ist auch schon schrecklich. Das kann man mit den drei Stunden gar nicht vergleichen. Und doch ist es seine Stunde. Nun verherrlicht der Vater den Sohn darin, dass er dieses Opfer bringen wird und sterben wird, aber der Tod ihn in seinem Verderben nie antasten kann. Sein Leib verdirbt nie. Er stirbt wirklich. Aber dieser Leib verdirbt nie. Er steht auf mit Hilfe des Vaters. Er selber, wird auch einmal erwähnt, steht auf. Das ist der Triumph des Gekreuzigten. So hat es einmal ein Theologe als Buchtitel auch ausgedrückt. Das Leiden, ja, es ist da. Aber zugleich die Verherrlichung. Wenn ich den Herrn Jesus so sehe, dann werde ich von ihm geprägt im Anschauen seiner Herrlichkeit, seiner Person und seines Werkes, werde ich mittels des Heiligen Geistes, mittels des Wortes Gottes eben verändert. Nun schaue ich auf ihn, so wie das Wort mir es erklärt. Er geht in sein Leiden hinein. Es ist seine Stunde und er sagt, jetzt werde ich verherrlicht. Und dann sage ich, Herr Jesus, dass du so reden kannst, dass du es so sehr kannst, dass das die Wahrheit ist. Das ist ja für mich die Befreiung in meinem Leid. Das ist doch für mich die Befreiung in den Prüfungen, die Gott mir auferlegt. Sie dienen mir zur Verherrlichung. Ich werde geläutert, ich werde reingemacht, ich werde bewährter wie das Gold. Jetzt schaue ich's an, so wie der Herr Jesus es anschaut. Und jetzt habe ich von ihm gelernt. Ich habe auf ihn geschaut. Jetzt kann ich es mir sagen, inmitten meines Leides. Ich werde gereinigt. Ich werde geheiligt. Ich werde geläutert. Oh, das ist gut. Es ist gut für mich. Es ist gut für mich. Aber wir müssen dazu wirklich auf den Herrn Jesus schauen. Wir müssen uns es sagen lassen. Wir müssen es uns auch wirklich in Erinnerung rufen, in den Augenblicke, wo die Finsternis über uns wieder fast so sehr regieren will, dass sie uns aufschlingt und verschlingt. Seine Stunde. Das möchte ich mir merken, das möchte ich als Überschrift über mein ganzes Leben setzen fortan. Seine Stunde, er regiert, er ist der Herr, ich bin sein Diener. Er ist der Hirte, ich gehe auf seinem Weg und es wird mir nichts mangeln. Und dieser Weg bringt mich in meine himmlische Herrlichkeit, Wohnung, die ich von ihm, von dem Herrn Jesus auch erhalte. So ist zu sehr seine Stunde. Aber wenn wir weitergehen noch ein Stück und auf den Herrn Jesus schauen, wie er uns hier begegnet und uns geschildert wird, lesen wir noch etwas weiteres. Also vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wir würden jetzt alles andere gerne einsetzen, aber nur noch das. Wir würden sagen, als seine Stunde gekommen war, gefangen genommen zu werden. Als seine Stunde kam, verhört zu werden. Als seine Stunde kam, ans Kreuz genagelt zu werden. Als seine Stunde kam, zu sterben. Das würden wir für uns jetzt einsetzen und würden sagen, Moment mal, hier fehlt doch etwas. Hier fehlt doch etwas, hier fehlt doch das Kreuz, was vor uns liegt, was jetzt auch nachher geschildert wird in dem Johannesevangelium und in alle anderen Evangelien. Aber es ist hier gar nicht in der Weise vor uns. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wird es unterschlagen? Nein. Aber hier kriegen wir so einen Einblick in sein eigenes Herz, in das Herz von dem Herrn Jesus Christus. Und wir bekommen etwas davon mit, wie groß die Sehnsucht nach dem Vater für ihn war. Am Kreuz merkt man das so deutlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Sehnsucht, nach dem Vater zurückzukehren, zu ihm. Verbunden aber auch damit, dass er weiß, das Werk ist vollbracht und nun kehrt er ein als der Erlöser, der sein Volk mit sich einmal führen wird. Und nun präsentiert er dem Vater gegenüber sein eigenes Opfer, sein eigenes Blut, was er vergossen hat. So steht er vor dem Vater als der Überwinder, als der, der durchbricht, als der, der gehorsam war, als der, der das ganze Wohlgefallen des Vaters hat, aus dieser Welt zum Vater. Als wollte der Herr Jesus uns sagen, warum siehst du dein Leben immer nur von deinem Leid und von deiner Not her, von deinem Ganze, was du an Schwierigkeiten aufgeladen bekommen hast. Sieh doch die größere Zusammenhänge. Hier wird das Kreuz nicht ausgespart aus dieser Welt. Dieses Scheiden aus dieser Welt geht durch das Leid des Kreuzes hindurch. Das ist durchaus mit drin. Aber der größere Rahmen ist die Herrlichkeit, der Vater, die Gemeinschaft mit ihm, das Ziel aller Dinge. Warum bleiben wir allzu lange stehen bei dem, was nur für einen Augenblick währt? Nur für einen Augenblick, sagt uns dann auch einmal der Paulus in seinen Briefen, währt doch dieses Leid, welches wir erleiden, diese Prüfung oder diese Drangsale und die Herrlichkeit, die darauf folgt, sie ist doch viel gewichtiger, viel schwerer, viel länger, viel herrlicher, viel wunderbarer. Und so sieht der Herr Jesus nun seine Stunde, die auf ihn zukommt. Und er sieht, wie er aus dieser Welt zum Vater geht. Dieser Blick ist es, der ihn begleitet hat durch sein ganzes Leben hindurch. Dieser Blick zum Vater, angefangen von den ersten Werken, die er im Auftrag des Vaters getan hat. Seine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Er kann von sich aus nichts tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Dieser Blick zu ihm, diese Gebete und diese Aussprache mit ihm, die ganze Zeit über in der Evangelie wird davon berichtet. Und nun kehrt er aus dieser Welt und geht zum Vater. Ach, ich glaube ganz arg, dass wenn wir so uns und unser Leben sehen, dass dann manche Dinge, von denen, wo wir jetzt so aufgeregt sind und uns ganz arg so den Kopf schwer machen lassen, die sind dann unbedeutend, gar nicht mehr so wichtig. Sie sind gar nicht mehr so wichtig. Ich gehe aus dieser Welt und gehe zum Vater. Und nun möchte ich mir vom Vaterhaus her, von diesem Licht her, alles aufzeigen lassen an Wert, was nun auch wirklich so in seiner Auge die einzelnen Dinge für eine Bedeutung haben. Was hat dies für einen Wert im Blick vom Vaterhaus her? Hat es wirklich einen Wert, eine Bedeutung? Ist es etwas, was ich mitnehmen kann? Kann ich es mit durch die himmlische Pforte nehmen? Kann ich es dem Herrn Jesus zeigen und sagen, Herr Jesus, schau, wie schön! O himmlischer Vater, schau, was ich mitbringe! Der Blick des Herrn Jesus in all seinem Tun, in all seinem Werk, war begründet in dem, was der Vater vorher ihm auch gezeigt hatte oder mit ihm besprochen hatte. Und was er ihm jetzt zeigte. Wenn unsere Gedanken, unsere Werke, unser Leben von dem her auch beeinflusst ist und geprägt ist, dann ist es auch für uns so, dass vieles von der Werte her ganz anders wird. Und wir können auf etwas verzichten, wo wir vorher vielleicht dachten, wir müssen es unbedingt haben. Und wir können dafür etwas anderes ergreifen, was uns vorher viel zu schwer erschien. Hier geht er auf seinem Weg. Seine Stunde ist gekommen. Er wird jetzt leiden, aber zugleich wird er verherrlicht werden. Und er geht aus dieser Welt zum Vater. Es gibt Wege, die auf dieser Erde gegangen werden, die Menschen gehen, wo ihr Ziel, ihre ganze Ausrüstung bestimmt. Vor einige Jahre habe ich einmal als Illustration die Besteigung des Mount Everest auch gewählt. Die Bergsteiger, die den Mount Everest besteigen, haben eine Kleidung, die es ihnen erlaubt, auf dieser Höhe von 8.848 Meter zurechtzukommen. Sie haben Seile, sie haben ihre Pickel, sie haben Schuhe. Das alles ist daraufhin ausgelegt, dass sie diesen Weg gehen können und dieses Ziel erreichen können, diesen Gipfel besteigen können. Das ist eine schöne Illustration für unser eigenes Leben, dass wir sagen, Herr, lass mich Ballast abwerfen. Jetzt kann ich eben vielleicht nicht irgendetwas mitnehmen auf dieser Wanderung, was ich vorher als ganz normal angesehen habe, sondern ich brauche das jetzt gar nicht für diesen Weg. Lass mich Ballast abwerfen und dafür das anziehe, was ich wirklich brauche. Ziehe den Herrn Jesus Christus an. Steht es mal in der Briefe dann so beschrieben. Ziehe den alten Menschen aus und den neuen Menschen an. Von der Ewigkeit her, von der Herrlichkeit her, vom Vaterhaus her, hat dies nicht nur eine Bedeutung und macht Sinn, sondern ist es das einzig Vernünftige, was wir tun können. Ich habe schon mal vor ein paar Wochen eine kleine Illustration euch erzählt, die aber hier wunderschön hereinpasst und die uns auch hilft, zu verstehen, was ich meine. In Amerika lebten drei Familien, die auf der Flucht um ihres Glaubens willen einige Stationen schon hinter sich gebracht haben und mehrere Male alles verloren hatten. Und sie hatten nun wieder sich einigermaßen eingerichtet, hatten Land erworben, Häuser erworben und lebten mit ihrer Familie. Und der, durch den sie zum Glaube gekommen sind, der schreibt ihnen nun einen Brief. Der ist mittlerweile von dem Ort, wo er vorher auch gedient hat und auch sie erreicht hat, weitergezogen nach Brasilien. Auch ein spanisch sprechendes Land und sie waren auch spanisch sprechend. Und nun schreibt er ihnen und sagt, kommt und helft mir in dem Werk, was ich hier begonnen habe. Es war nichts Verheißungsvolles. Ein Land, was wegen seinem Klima und der Wohnverhältnisse viele umgebracht hat. Und nun sollte sie alles, alles zurücklassen. Und nochmal aufbrechen. Und noch einmal ganz neu beginnen. Es war am Anfang schwer für sie. Sie haben nicht gleich Ja gesagt, aber sie haben danach Ja gesagt. Und sie haben Ja gesagt, weil sie auf das Vaterhaus schaute. Ihr Blick war aus dieser Welt hin zum Vater gerichtet. Und nun hat der Vater ihnen erklärt und gezeigt, was ist eigentlich für dich wichtig und für dein Leben. Und es wurde ihnen klar, ich habe keinen Frieden mehr in meinem Herzen, wenn ich nicht den Weg und den Ruf des Herrn Jesus ernst nehme und ihm folge. Ich kann hier mit meinem Haus, mit meinem Besitz, mit meinem Reichtum nicht mehr Friede haben, wenn ich dem Ruf des Herrn Jesus nicht folge. Was nützt uns all der Kladderadatsch? Was nützt uns das alles, was wir besitzen und haben, wenn unser Herz Friede und freudelos ist? Und sie sind gezogen, sie sind gegangen und Gott hat sie gebraucht dort in Brasilien in der Mission und hat nun durch sie viele andere zum Glaube geführt. Gemeinden sind entstanden. Schön, schön, wenn man sein Leben von daher betrachten kann. Ich möchte hier stehen bleiben, wir werden das nächste Mal da fortfahren, aber am Ende möchte ich einfach doch noch einmal zusammenfassend uns diese Frage stellen, diese so entscheidende Frage. Wir haben jetzt im Grunde genommen den ersten Teil von diesem ersten Vers durchgenommen. Und ich hoffe, dass es euch auch bewusst geworden ist, dass da ungeheuer viel über den Herrn Jesus auch drinsteht. Und das ist jetzt nur ein einziger Vers. In der Bibel steht ungeheuer viel über den Herrn Jesus Christus, über den himmlischen Vater, über den Heiligen Geist. Die Ewigkeit wird nicht ausreichen, all dies zu erfassen und zu verstehen und auch zu ergründen. Die Tiefe und die Weite dieses Raumes. Und das hat Gott in seiner Weisheit uns gegeben, nur mit dem einen Grund und dem einen Ziel, dass wir glückselig werden. Die Bibel hat nur ein einziges Ziel, es ist ein Heilsbuch und es möchte uns glückselig machen. Möchte uns dahin bringen, dass wir uns an dem Vater, wie an dem Sohn, wie an dem Heiligen Geist erfreuen. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, mein Trost. Nun, am Ende von dieser Predigt möchte ich einfach, dass ihr das für euch versucht, mit nach Hause zu nehmen. Im Hinblick auf diese wenige Worte, wo wir jetzt miteinander uns angesehen haben, aber im Hinblick besonders auch auf eure ganz persönliche Bibellesezeit, dass ihr euch fragt, sehe ich das, was Gott mir zeigen möchte durch seinen Geist in seinem Wort? Sehe ich es wirklich? Entdecke ich den Reichtum und die Fülle, die darin auch liegt? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Der große 119. Psalm, der das Wort Gottes preist und lobt und anbetet, wie kaum eine Bibelstelle sonst, ist so geeignet für uns. Die ganzen Christen in dieser Welt, die den Herrn Jesus lieb haben, sagen alle miteinander dasselbe. Die größte Not heute für die Gemeinde ist die, dass sie ihren Heiland nicht mehr kennt. Dass die Tiefe verloren gegangen ist, die Freude am Wort nicht mehr da ist. Ereignisse, Action, irgendwas, was unsere Herzen aufscheucht, ja, das kann man machen, aber nur die Bibel, nur das Wort Gottes, das ist schwierig geworden für die Reisebrüder, die durch die Gemeinde gehen. Sie sagen, die Leute wollen Thema haben. Hier, modernes Thema, sag was darüber. Und wenn sie nun kommen und einfach nur die Bibel erklären, kommt kaum einer mehr. Die Bibel, ja, lese ich doch. Könne ich doch. Wer an mich glaubt, wie es die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann, wenn Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, können wir vielleicht sagen, wir haben etwas von der Bibel verstanden. Aber so lange, bis nicht Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, sind wir alles andere als hingegebene Bibelleser, als hingegebene Christ. Wir machen uns selber etwas vor. Wir müssen auf Jesus schauen. Wir haben keine andere Chance. Wir haben kein anderes Wachstumspotenzial als das Wort Gottes. Es gefällt Gott, sein Wort zu gebrauchen, um uns zu ernähren. Denn darin wird der Herr Jesus und sein Werk beschrieben. Also sollten wir es für uns verwenden. Also sollten wir sagen, von dem her, was wir gehört haben, es ist seine Stunde. Und es bleibt seine Stunde. Und er weiß alles. Er weiß alles. Er weiß alles, was ich vielleicht gar nicht weiß. Und es soll mir ausreichen. Er weiß es für mich und zu meinem Besten. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O unser himmlischer Vater, was für ein großes Geschenk hast du uns in deinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, gemacht. Wenn wir nur ein Wort, ein Vers lesen und wir legen ihn auf die Waage, wie viel wiegt er doch? Wie unermesslich reich ist er doch? Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du über unser ganzes Leben dies schreiben möchtest. Es ist deine Stunde. Es ist deine Stunde. Es ist dein Wirken. Es ist deine erwählte Zeit. Es ist dein Werk. Wir sind dein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die du zuvor bereitet hast, dass wir darin wandeln. Herr, ziehe uns ganz gewaltig durch deinen Geist, dass wir noch viel mehr auf dich schauen, so dass wir noch viel mehr von dir reden. Amen.